Seit ich mit 18 von meinen Eltern ausgezogen bin, habe ich kein Bett mehr besessen. Also ich schlafe auch jetzt auf Europaletten und einer Matratze. Ich habe keinen Schrank, ich habe also so eine Kleiderstange, da hängen meine Sachen dran und ich habe ganz viel Kartons. Bei mir ist alles total reduziert und deswegen kann ich halt von meinen Ersparnissen quasi leben und deswegen kann ich mir auch den großen Luxus leisten, dass ich also eine der wenigen Profi-Outdoor-Leute bin, die also Sponsoring ablehnt. Ja, ich möchte meine Freiheit behalten. Und dann lebe ich lieber halt im Plattenbau und gehe beim Discounter einkaufen, als mich sponsern zu lassen. So, da sitze ich also beim Abendessen. Ich hatte furchtbar Durst, weil es ja total heiß dort, ne? Hole meine Flasche, mach die auf, nehme einen tiefen Schluck. Ja, und ich hatte übersehen, dass sich unter dem Schraubverschluss der Trinkflasche ein Blutegel versteckt hatte. Und kaum hat der natürlich Hautkontakt bekommen, hat er sich in der Mundhöhle festgesaugt. Die sind ja so glitschig und ziehen sich dann so. Also den dann wieder aus der Mundhöhle raus zu expedieren, das war auch für mich ein Highlight dieser Tour, ja.
Liebe Leute, herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und in dieser Folge wird es in der Tat abenteuerlich. Diese Folge ist ein Abenteuer in sich, denn ich habe einen Gast, der bzw. die außergewöhnlich ist. Christine Türmer ist da. Christine ist nach eigener Aussage, das lässt sich nicht final nachprüfen, aber sie hat das sehr penibel recherchiert, die meistgewanderte Frau der Welt. Kennt sich unfassbar gut aus. Es wird kaum jemanden geben, der oder die sich besser auskennt mit dem Weitwandern. Hat viele, viele Wanderwege schon beschritten und wird uns heute von ihren Erfahrungen erzählen. Sich mit Christine zu unterhalten ist aber deshalb ein Abenteuer an sich, weil es immer hoch hergeht und weil es dann doch auch ungewiss ist, wo es lang geht und welche Abzweigung sie nimmt. Wenn du Christine schon kennst, dann weißt du das. Wenn du sie noch nicht kennst, dann lernst du sie heute kennen und weißt spätestens am Ende des Gesprächs, was ich gemeint habe. Diese Folge ist also auf jeden Fall kurzweilig. Du wirst erfahren, dass nicht alles Gold ist, was da glänzt, zumindest in unseren Vorstellungen glänzt, am Weitwandern, dass es dann doch unromantischer und weniger attraktiv ist, als wir uns das manchmal vorstellen, zumindest für Christine. Wir werden uns vielleicht hier und da auch ein bisschen ekeln. Wir werden aber am Ende auch feststellen, hey, auch wenn da vieles unangenehm ist, auch wenn es unbequem ist und wenn es manchmal so erscheint, als würde es gar keinen Sinn machen, weit wandern zu gehen. Und Christine manchmal selbst den Anschein erweckt, als würde es kaum Gründe für das Wandern geben, dass es die dann eben doch gibt. Denn nicht umsonst zieht Christine ja immer wieder los. Sie war dieses Jahr vor allem im asiatischen Raum und in Australien unterwegs. Auch darüber sprechen wir. Und jetzt gerade ist sie in Deutschland bzw. im deutschsprachigen Raum auf Vortragstour bis in das nächste Jahr hinein. Die Infos dazu, alles zu Christine, was ihr noch wissen müsst über dieses Gespräch jetzt in der Folge hinaus, das packe ich dir natürlich alles in den Newsletter rein, der diesen Podcast begleitet, den du abonnieren kannst unter christoförster.com/frei raus. Da gibt's immer weiterführende Links und Infos zu den Themen aus der jeweiligen Podcast-Folge. Christine Türmer hat eine recht große Fangemeinde mittlerweile. Vor allem, weil sie redet, wie ihr der Schnabel gewachsen ist, weil sie sehr nahbar ist, weil sie sich selbst nicht so wichtig nimmt und sicherlich auch, weil sie keine Vorzeigeathletin ist, zumindest keine, wie sich viele Menschen eine Vorzeigeathletin, eine Vorzeigeabenteurerin und Outdoorsportlerin vorstellen. Und das sagt sie selbst auch immer wieder. Christine war schon mal hier im Freiraus-Podcast zu Gast und da haben wir viel darüber gesprochen, wie sie dann zum Wandern gekommen ist. Sie als jemand, auch das sagt sie selbst immer wieder, die erstmal ein bisschen unsportlich und unfit wirkt. Wenn du da nochmal ein bisschen tiefer eintauchen willst, dann such dir die Folge gerne nochmal raus im Archiv. Es gibt auch zwei Folgen in Podcasts, die ich sehr empfehle, wo Christine sehr viel nochmal darüber spricht, wie sie zum Wandern gekommen ist, zu ihrer Grundmotivation. Die verlinke ich euch auch nochmal im Newsletter. Aber heute wollen wir uns erstmal mitreißen lassen, wollen wir uns mitnehmen lassen von Christine in ihr Zelt, auf ihre Trails und rein in die Erfahrungen und Erlebnisse, die sie gerade jetzt in diesem Jahr gemacht hat und ja, die wirklich nicht ganz so gewöhnlich sind. Ich werde jetzt tunlichst vermeiden, euch dieses ganze Gespräch vorab zusammenzufassen. Das ist nämlich gar nicht möglich. Wir hören einfach direkt rein, nachdem wir noch einmal kurz durchgeatmet haben. Geht dir das auch so, dass du manchmal Bilder siehst aus den Bergen und sofort den Wunsch verspürst, selbst loszuziehen, an diesem Ort zu stehen und die Eindrücke in echt aufzusaugen? Ich hab das immer wieder. Und das ist ja auch die Kraft, die gute Bilder entfalten. Richtig was können sie bewirken, wenn sie nicht nur an uns vorbeifliegen und mit einem Wisch auf dem Smartphone wieder verschwinden, sondern wenn wir sie länger und intensiver vor Augen haben. Der Januar-Ausgabe des Alpin-Magazins, die schon jetzt im Zeitschriftenhandel und online erhältlich ist, liegt kostenlos ein Kalender für das Jahr 2025 bei, mit 12 starken, inspirierenden Bildern aus den Bergen. Außerdem findest du in dem Heft eine Titelstory über Skitouren in den Dolomiten, eine große Reportage über ein Ski- und Sail-Abenteuer in Nordskandinavien und Tipps für Winterwander- und Rodeltouren rund um den Tegernsee. Bestellen kannst du diese Ausgabe samt kostenlosem Kalender unter alpin.de/kalender2025. Nochmal alpin.de/kalender2025. Und wenn du schon auf der Alpin-Website bist, guck dich da doch einfach mal ein bisschen um. Alpin ist nämlich viel mehr als nur ein Printmagazin, sondern auch digital richtig gut aufgestellt. Christine, herzlich willkommen bei Frei Raus.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Du bist hier in Hamburg zu Besuch, weil du heute Abend eine Show hast in der Stadt.
Ja, das passte perfekt. Ich kann quasi vom Freiraus-Studio gleich ins Hotel fallen und von da irgendwie 100 Meter zur Location laufen. Also perfektes Timing.
Bist gut im Training, laufmäßig, weil du eine ganze Menge gewandert bist wieder in diesem Jahr.
Ja, ich war 7 Monate unterwegs in Taiwan, Korea, Australien und Japan.
Das sind Länder, die einem nicht als erstes einfallen, wenn man an Weitwandern denkt. Da können wir gleich noch drüber sprechen, was die trotzdem ausmacht und warum du dir die ausgesucht hast. Als erstes möchte ich gerne wissen, warum du immer noch schon wieder wanderst, wanderst, wanderst. Du machst ja auch andere Sachen, also du fährst auch mit dem Rad oder paddelst mal, aber dann doch nicht so sehr wie das Wandern. Warum ist das Wandern so das, was ganz vorne steht?
Also ich muss erstmal ein paar Zahlen raushauen, damit alle verstehen, von welcher Größenordnung wir hier reden. Also ich bin aktuell bei 65.000 Kilometern zu Fuß, 38.000 Kilometer mit dem Fahrrad und 7.000 Kilometer mit dem Boot. So, und ich mache zwar ab und zu noch so ein paar Ausflüge auf Boot und Fahrrad, aber Wandern ist meine große Liebe, weil es einfach das Unkomplizierteste ist. Wandern ist einfach die demokratischste aller Outdoor-Sportarten. Was meine ich damit? Also wandern kann jeder Depp, sieht man an mir. Ne? Man muss also einfach nur einen Fuß von anderen setzen können. Man braucht dazu wenig Geld. Also die Sachen kannst du dir vom Discounter kaufen. Du kannst wandern quasi vor der Haustür anfangen und du kannst es auch zu jeder Jahreszeit machen. So, ganz anders ist es jetzt mit dem Radeln und dem Paddeln. Da brauchst du also erstmal schon ein Fahrrad oder ein Boot. So, das kostet alles schon wieder was. Ne? Und ich nach 7000 Kilometern mit dem Boot habe das mit der Eskimo-Rolle immer noch nicht begriffen. Also du brauchst bestimmte Fähigkeiten, du brauchst sehr viel Geld und vor allen Dingen, du brauchst einen Fluss oder du brauchst eine Straße und wehe denen, das hört auf, weil da irgendwie eine Schleuse ist oder irgendwie eine Straße gesperrt, bist du aufgeschmissen. So zu Fuß kommst du eigentlich überall durch, wo ein Wille ist, ist halt Weg und ich bin schon unter diversen Stacheldrahtzäunen drunter, drüber, sonst wie geklettert Und den Rucksack, den schulterst du halt einfach, kannst in die Bahn steigen, du kommst überall hin, du kannst überall hinfliegen und versuch du mal, also wer schon mal mit dem Fahrrad geflogen ist, weiß, was für ein Desaster das ist, noch schlimmer mit so einem 23 Kilogramm schweren Faltboot, was aufgebaut 5 Meter lang ist. Die größte Freiheit habe ich einfach mit dem Wandern, obwohl ich die kleinste Range habe, also ich bin am langsamsten, aber nichts kann mich stoppen mit dem zu Fuß.
Jetzt warst du, haben wir schon gesagt, in exotischen Wanderregionen, so würde ich es mal formulieren, dieses Jahr exotisch. Unterwegs. Für uns exotisch.
Für die dort nicht, ne?
Für die ist es zu Hause, für die ist es vor der Haustür natürlich, ja. Aber wie bist du drauf gekommen, da in die Ecke hinzufahren? Weil du einfach alles andere schon kennst oder was hat dich gereizt?
Also ich fange jetzt mal an mit meinen unromantischen Ideen. Also dieser ganze Podcast wird, glaube ich, sehr unromantisch. Ich bin auch ein unromantischer Typ, weil immer alle denken mal so, ja, nach was wählst du deine Touren aus und denken, ich erzähle dann irgendwas von Landschaft und idyllisch und pipapo. Nee, also ich wähle meine Wandertouren in der Regel nach einem ganz profanen Kriterium aus, nämlich nach dem Devisenkurs. Ja, ich weiß, ich ist jetzt nicht.
Also, da kommt natürlich durch, denn in deinem ersten Leben warst du Controllerin, richtig?
Ich habe Unternehmenssanierung gemacht, also auch Controllerin, ja, Unternehmenssanierung. Ja. Also der Aktienmarkt ist auch mein Hobby. Also Zahlen liegen mir im Blut. Und ich habe damals den Moment verpasst, als Island pleite war. Da hätte ich mal hinfahren sollen. Habe ich nicht rechtzeitig geschafft. Jetzt geht's dir wieder gut. Das heißt, es ist einfach zu teuer. Ich werde in meinem Leben nicht mehr nach Island kommen, weil ich bin von ganzem Herzen sparsam, meine Freunde sagen, auch geizig. Deswegen gucke ich immer, wo kriege ich aktuell am meisten für meinen Euro? Und das war eine Zeit lang, das war auch der Anfang meiner Autokarriere, war der Euro halt relativ stark. Das heißt, da war ich ganz viel in den USA. Ich bin ja 3-mal von Mexiko nach Kanada gewandert. Ich habe auch jeden australischen Langstreckenwanderweg durch. So, und dann fing der Euro halt an zu schwächeln. Dann hatte ich eine sehr lange Europaphase. Und der Euro schwächelt immer noch. Aber der Yen schwächelt noch viel mehr. Ich dachte, Christine, das ist deine Chance. Und deswegen bin ich jetzt letztes Jahr zum ersten Mal nach Japan gefahren. Das sind 13 Stunden Flug. Also mir war das gar nicht klar. Ich dachte, das liegt so quasi um die Ecke. Aber nee, es sind 13 Stunden Flug. Und wenn ich das schon mache, dann will ich da alles mitnehmen, was da halt ist. Und dachte, naja, da wäre noch Taiwan in der Nähe, Korea. Und weil es im asiatischen Sommer so heiß ist und man nicht wandern kann, habe ich gedacht, naja, was ist in der Nähe? Also für Europäer ist in der Nähe von Japan noch Australien. Also jetzt für die nicht, aber für mich schon. Und dann habe ich das halt auch noch mitgenommen. Und so kam diese relativ skurrile Tour zustande.
Ist ja erstaunlich, weil du sagst, du wanderst vor allen Dingen deshalb, weil es wenig Geld kostet und du gibst ja wenig Geld aus, dennoch dann danach eben auszuwählen, wo du hinfährst. Was gibst du denn aus, so wenn du wandermäßig unterwegs bist? Was sind da so die Kostenfaktoren?
Also erstmal ist natürlich die An- und Abreise. Das ist der größte Kostenfaktor. Deswegen war ich auch in diesem Jahr 7 Monate unterwegs. Also wenn ich schon diesen arschteuren Flug bezahle, dann will ich da auch was von haben. So, und ich halte das normalerweise so, dass, so wie im Alten Testament, 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. Tage sollst du ruhen. Das heißt, ich laufe 6 Tage und zelte auch 6 Tage und mache einen Ruhetag pro Woche in der Stadt. Da bin ich dann im Hotel, das ist ein Kostenfaktor und ich gönne mir auch was Nettes zu essen, mache ein bisschen Kulturprogramm und das ist einer der größten Faktoren. Also im Prinzip Daumen mal Pi, ich habe das mal genau aufgelistet, ich gebe im Monat um die 1000 Euro aus, wenn ich unterwegs bin. Das setzt sich zusammen aus 300 Euro für Proviant, also 10 Euro am Tag. Das ist dann halt irgendwelche Tütengerichte, Schokolade, Müsli, Pipapo, also so Supermarktfutter, was ich dann auf meinem Campingkocher zubereite. Dann 300 Euro für die Ruhetage, also für Hotelübernachtungen, Restaurantbesuche, Kulturprogramme, Wäsche waschen und so. Dann habe ich ja die Einmalkosten, die ich auf mein Monatsbudget umlegen muss, also in dem Fall die teure An- und Abreise, plus den Ersatz für kaputtgegangene, verschlissene Ausrüstung. Ich brauche zum Beispiel alle 6 Wochen neue Schuhe. Das heißt, dafür kalkuliere ich nochmal grob 250 Euro im Monat. Und zu guter Letzt habe ich die Fixkosten. Das sind Auslandskrankenversicherung, Handyvertrag, solche Geschichten. Nochmal 150 Euro. Also Daumen mal Pi, 1000 Euro pro Monat.
Welche Kosten hast du hier zu Hause noch? Also wie sieht dein Modell, dein Lebensmodell überhaupt aus? Hast du hier eine Wohnung noch? Oder was ist hier noch? Und wie oft bist du überhaupt weg? Wie lange? Und wie lange dann zu Hause?
Also diese 1000 Euro beziehen sich jetzt ohne Miete, also ich hatte früher, war ich tatsächlich viele, viele Jahre lang technisch gesehen obdachlos. Ich hatte so ein kleines Kämmerlein, so ein Self-Storage, wo ich mein Zeug untergebracht hatte. Das konnte ich mit meinen 150 Euro Fixkosten noch abdecken. Und das wurde mir dann irgendwann einfach zu riskant. Also ich weiß noch, ich stand einmal schon, hatte schon den Rucksack gepackt, alles war fertig. Ich habe furchtbar Bauchschmerzen gekriegt. Also Ende vom Lied ist, es endete mit einer Notoperation im Krankenhaus. Und ich hatte damals wahnsinnig Glück, weil ich habe damals zur Untermiete gewohnt und hatte, was für mich sehr unüblich war, den Mietvertrag nicht gekündigt, weil ich nur kurz weg war. Das heißt, ich konnte dann eine Rekonvaleszenz in meiner eigenen Wohnung machen. Das hätte echt ins Auge gehen können, weil ich halt jahrelang immer von der Tour zurück, 3 Tage bei Freunden auf dem Sofa und dann ab in irgendeine WG, Untermiete, Wohnen auf Zeit, irgendwie sowas. Und dann halt genau getimt, wenn es wieder losging, die Wandersaison, war ich dann wieder obdachlos. Also immer nur mit einer Meldeadresse bei Freunden. Und das hat mir damals so ein bisschen die Augen geöffnet, wo ich dachte, so ist vielleicht nicht so sexy. Gerade auch, weil das psychologisch sehr anstrengend ist, ne? Also wenn du halt weißt, du bist jetzt unterwegs und selbst wenn es dir jetzt schlecht geht, du musst weiter unterwegs sein, weil du kannst nirgendwo zurück. Und dann habe ich eine für mich optimale Lösung gefunden, und zwar habe ich mittlerweile seit einigen Jahren eine sehr, sehr günstige Plattenbauwohnung in Berlin-Marzahn. Da will zwar keiner meiner Freunde tot über den Zaun hängen, weil wirklich Hardcore-Plattenbau, die Wohnung ist so klein, ich habe die Wahl, entweder Kühlschrank oder Waschmaschine, beides geht nicht. Ich habe mich für Kühlschrank entschieden, was heißt, immer wenn mich Freunde zu Besuch einladen, bringe ich meine Schmutzwäsche mit. Ich gehe immer fremd waschen. Also falls mich jemand einladen will.
Große
also,
Freude mit Sicherheit.
Ja, genau. Aber ich bringe mein Waschmittel selber mit. Ne? So, also das ist mein Lebensmodell. Und ich habe für mich wirklich das perfekte Balance gefunden. Ich bin jedes Jahr 6 bis 8 Monate unterwegs. Und die restliche Zeit, 4 bis 6 Monate, bin ich in Deutschland in meiner Plattenbauwohnung. Wovon ich bin da auch nie immer da, weil ich mache 3 Sachen, wenn ich in Deutschland bin. Ich schreibe meine Bücher. Ich tingle mit der Show durch Deutschland oder deutschsprachigen Länder und ich plane die nächsten Touren. Und deswegen bin ich auch nie traurig, wenn eine Phase endet, weil ich weiß ja sofort, es kommt die nächste. Also im Moment bin ich im Urlaub. Ich bin ja hier, ne?
Das stimmt. Dazu muss man sagen, dass du ja damit dein Geld verdienst. Also es ist dein Job. Ja, du hast keinen anderen Job, weil die Frage ja auch manchmal dann noch so im Raum ist. Ja, aber wie macht die denn das? Viele können sich gar nicht vorstellen, dass man damit Geld verdienen kann.
Tatsächlich ist mein Geschäftsmodell in Anführungszeichen ganz anderes. Und zwar habe ich ja früher sehr, sehr gut verdient. Ich war ja früher in der Unternehmenssanierung. Da war ich sehr erfolgreich und da also alle Betriebe, die ich mal saniert habe, die gibt's auch heute noch. Und in der Sanierung wirst du größtenteils mit Bonus bezahlt. Also und da halt die Sanierung immer funktioniert hat, habe ich sehr, sehr gut verdient. Aber ich bin halt aus ganzem Herzen sparsam. Und deswegen habe ich nie das ausgegeben. Also ich habe alles ging auf mein Bankkonto beziehungsweise auf mein Anlagekonto und in den Aktienmarkt. Und da habe ich halt über die Jahre halt einfach das Geld für mich arbeiten lassen und könnte davon leben. Also ich muss jetzt keine Vorträge machen, ich muss auch keine Bücher schreiben, weil ich halt so sparsam bin. Meine Plattenbauwohnung, ich muss jetzt ein bisschen angeben. Ne? Ich weiß nicht, wahrscheinlich fängst du jetzt gleich an zu weinen. Ich zahle in Berlin-Marzahn 300 Euro Warmmiete.
Das ist nicht schlecht. Das ist sehr gut sogar. Das habe ich früher in Berlin mal vor 20 Jahren, habe ich das sogar im Prenzlauer Berg gezahlt, aber noch mit Kohleofen und so weiter. Das ist schon nicht schlecht.
So, deswegen habe ich auch den großen Luxus, weil ich halt, ich habe, seit ich mit 18 von meinen Eltern ausgezogen bin, habe ich kein Bett mehr besessen. Also ich schlafe auch jetzt auf Europaletten und einer Matratze. Ich habe keinen Schrank, ich habe also so eine Kleiderstange, da hängen meine Sachen dran und ich habe ganz viel Kartons. So, ich habe keine Möbel, ne? Also bei mir ist alles total reduziert und deswegen kann ich halt von meinen Ersparnissen quasi leben und deswegen kann ich mir auch den großen Luxus leisten, dass ich also eine der wenigen Profi-Outdoor-Leute bin auf Gottes weiter Flur, die also Sponsoring ablehnt. Also ich bin null gesponsert. Ich kriege zwar jede Menge Anfragen, aber ich mache das nicht, weil ich halt, ich möchte meine Freiheit behalten. Und dann lebe ich lieber halt im Plattenbau und gehe beim Discounter einkaufen, als mich sponsern zu lassen.
Das klingt gut und es gibt natürlich auch Freiheit, ja, also zu erzählen, was du willst, ja, und auch die unangenehmen Themen anzusprechen, über die wir jetzt heute auch sprechen wollen, also was am Wandern vielleicht nicht ganz so schön ist oder so romantisch ist. Wir haben ja oft so eine verklärte Vorstellung davon, ja, gerade von dem Weitwandern.
Am Ende des Podcasts werden alle wissen, warum ich nicht gesponsert bin.
Sind das so auch die Themen, wo du sagst, da rede ich so selten drüber, aber das wird mir auch so selten gestellt, die Fragen. Du machst ja viele Interviews, ja, und bist oft auch in der Öffentlichkeit. Da Also ich kenne das zumindest von den Interviews, in denen ich dann mal gefragt werde, dass dann doch die Fragen meist die gleichen sind. Ja? Oder sehr ähnlich. Man hat dann schon seine vorgefertigten Antworten. Gibt es so Fragen oder sind das Themen, diese unschönen Seiten des Weitwanderns, wo du sagst, ja, da will ich jetzt mal drüber reden, weil das wollen die meisten Leute gar nicht wissen.
Also da liegst du leider komplett falsch.
Also zumindest die Medienmenschen doch, oder fragen die dich danach?
Also, die Medienmenschen fragen erstmal nicht danach.
Aber die echten Menschen, die wollen das wissen, die interessiert genau. Das.
Also den Medienmenschen drücke ich das auf, weil, also tatsächlich, also ich möchte niemandem was verkaufen, also warum, aber bin ja nicht gesponsert, ne? Aber ich habe schon so ein bisschen eine Mission. Ich möchte also diese vielen Mythen, die es übers Weitwandern so gibt, brutal zerstören, weil die Leute gehen also blauäugig da rein. Aber gleichzeitig auch sagen, ja, also das, was ihr euch das so vorstellt, so durch, also bei Sonnenschein durch blühende Rapsfelder zu laufen, das könnt ihr knicken, ne? Also das, so ist es nicht, aber Wandern macht trotzdem glücklich. Aber halt anders, als ihr euch das vorstellt. So, und was total schön ist, du hast ja schon angesprochen, ich trete ja in Deutschland, im deutschsprachigen Raum meiner Show auf, aktuell ist es Wanderwoman. Und ich sehe das immer, es ist wirklich total lustig, die Leute, die mich nicht kennen, kommen da so an und denken, jetzt kommt da halt Reinhold Messner und zeigt tolle, schöne Fotos und erzählt da so Heldengeschichten. Ne? Das geht schon gleich, also im ersten Teil los, wo die Leute so richtig auftauchen und sehen, ich rede halt wieder, wenn der Schnabel gewachsen ist, über alles, was da wirklich passiert. Und dann geht's in der Pause, können Leute mir Fragen aufschreiben, die ich dann im zweiten Teil möglichst beantworte. Und da kommt dann immer, das bricht dann aus den Leuten richtig raus, da kommen halt die Fragen, die sie vielleicht einen Reinhold Messner auch gerne fragen würden, aber sich nicht trauen. Und bei mir kommt das und ich, die liebe ich, weil ich genau weiß, das interessiert die Leute halt auch wirklich, aber sie trauen sich das sonst nicht. Also so nach dem Motto, wie oft wechselst du deine Unterhose?
Wie oft, muss ich gleich reingrätschen, wie oft wechselst du? Oder hast du überhaupt was zum Wechseln dabei?
Siehst du, du hast schon richtig, also jetzt geht's los.
Also ich hatte auf meiner großen Tour durch Deutschland, wo ich, wie lange war ich unterwegs, auch über 50 Tage, hatte ich eine dabei. Aber ich war auch auf dem Wasser, ich hatte auch dann Boardshorts und so und konnte mich alle jeden Tag schön frisch machen. Aber es war genau eine Unterhose. Insofern wechseln war da nichts.
Jetzt kommen wir gleich mit dem schönsten Thema. Also ich wechsle gar nichts, weil ich habe nichts dabei. Also Langstreckenwanderer, nicht nur ich, sondern viele in den USA auch, die wandern ohne Unterhose. Gibt sogar einen Fachbegriff für, heißt in den USA Going Commando. Also jederzeit einsatzbereit. Und hat vor allen Dingen mit der Belüftung zu tun. Also im Winter würde ich schon eine Unterhose mitnehmen, ist klar, oder wenn es ein bisschen kälter wird, außer aus Wärmegründen. Im Sommer hat eine Unterhose aber kaum eine Funktion. Im Gegenteil, sie verhindert die Luftzirkulation. Das heißt, du schwitzt in der Körpermitte zwischen den Beinen einfach viel, viel mehr als ohne. Und was passiert, wenn du in der Körpermitte schwitzt? Du läufst dir den bösen Wolf. Das ist das Letzte, was du haben willst. Und deswegen halt wegen der besseren Belüftung, gerade wenn es heiß ist, keine Unterhose.
Da bin ich reingegrätscht. Das war die eine Frage. Welche Fragen kommen denn noch so?
Also wirklich, hunderttausende Richtung. Ich habe vor allen Dingen ja weibliche Fans. Das heißt, da kommt dann immer, was machst du, wenn du deine Tage hast? Oder ganz beliebtes Thema ist, also alles, was um aufs Klo gehen sich herumrankt.
Oh, das kann ich nachvollziehen. Das kriege ich auch oft gestellt, die Frage. Wie machst du das? Ja, wie machen wir das? Ich weiß nicht. Also
mal abgleichen,
wie wir das machen, ob wir das gleich machen. Naja,
also du fängst an.
Ich fange an. Also ich sehe zu, dass ich das möglichst verbuddel. Also dass ich mir irgendwo, sind wir beim kleinen oder beim großen Geschäft? Großen, ne? Kleines ist uns langweilig.
Ja, siehst du, da bist du schon wieder völlig falsch. Du denkst wieder als Mann. Als Frau.
Ja, ich bin ja nur einer.
Ja, du musst jetzt hier mal für all deine Hörer denken. Also, Problem ist, Männer brauchen für das kleine Geschäft ja kein Klopapier, Frauen schon.
Richtig, richtig.
Und das ist zum Beispiel ein Riesenthema, weswegen ich ein großer Verfechter des P-Rack bin.
Das ist ein sehr guter Punkt, weil ich habe gerade in meinem letzten Newsletter da einen empfohlen, nämlich jemanden, der auch hier zu Gast im Podcast schon mal war, die haben so ein Ding gerade entwickelt, aus Deutschland, ein Pärchen aus Kiel. Leppi heißt das Ding. Das ist so ein P-Rack, genau.
Siehst du, genau. Und deswegen, also du musst ja für alle Hörer denken, das heißt also nicht nur großes, sondern auch kleines Geschäft, ne? So, aber wir sind stehen geblieben. Also wir reden jetzt über dein großes Geschäft.
Genau, mein kleines ist relativ easy erledigt. Das ist der Vorteil, den man nur als Mann eben hat, ja. Wobei ich auch gerade vorhin, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war auf dem Fußballplatz und habe mich extra ganz ans an den Rand des der Sportanlage bewegt in so eine Ecke und habe da mein kleines Geschäft erledigt, wo keiner geguckt hat. Da fährt aber oben eine Bahn lang und die stoppte in dem Moment genau da oben und ich habe so getan, als wäre ich gar nicht da. Das war sehr unangenehm. Also sowas kann einem natürlich auch passieren. Nein, das kleine Geschäft ist sonst relativ easy erledigt für mich, aber das große, wenn es möglich ist, versuche ich da irgendwie was zu buddeln, wo ich das rein erledigen kann, dass es danach wieder zumachen kann, ja, und dass man nichts mehr sieht und riecht. Ich habe aber auch schon Situationen gehabt, dann kommt, gerade wenn du irgendwo übernachtest, ne, und dann irgendwo an einem Wegesrand und dann kommt früh morgens, kam eine Frau, die Gassi gegangen ist mit ihrem Hund und dieser Hund kam zu mir gerannt und er schnüffelte sofort, wo ich gerade mein großes Morgengeschäft erledigt hatte und lief zielgerichtet dahin und fing an zu buddeln und da habe ich auch gesehen, dass ich ganz schnell wegkomme. Also sowas passiert natürlich auch, aber so versuche ich das in der Regel zu erledigen.
Aber ich muss dir
auch
sagen,
falsch.
Ja, lieber Christo, auch das interessiert die meisten Leute nicht. Das ist Standard Leave No Trace. Die interessiert, was machst du mit dem Klopapier?
Das Klopapier, also als erstes lieber Klopapier als Taschentücher, weil sich das schneller zersetzt. Und das Klopapier kommt natürlich im besten Fall, na, da unten mit rein. Das Allerbeste wäre alles in so eine Hundetüte. Ja, und dann mitnehmen und irgendwo entsorgen. Aber ich versuch's einfach mit zu verbuddeln.
So,
erklär mir, wie es richtig funktioniert.
Wir heben das jetzt auf das Next Level, ne? Also das ist jetzt so das Amateurniveau. Jetzt reden wir mal, deswegen hast du ja die Spezialisten. Also gehen wir mal Profiniveau, ja. Ne? Also Klopapier ist eigentlich das
Verbrennst Teufels. Verbrennst es wahrscheinlich.
Nein. Also Klopapier setze ich persönlich nur noch im Notfall in der Wüste ein. So, weil alle anderen Methoden versagen. Ansonsten greifst du natürlich auf das zurück, was Mutter Natur dir liefert. Also, im Sommer gehen da alle möglichen Blätter.
Ja.
Du willst gar kein Klopapier drum, weil das
habe ich auch schon gemacht.
Das sieht hässlich aus, ne? Und
in der Not,
geht das aus, ne?
Ja.
So, also das Blätter muss halt aufpassen, Gift, Efeu, irgendwelche Pipapo, ne? Also dass du das richtige Blätter.
Graue Seite, glatte Seite.
Genau, wirst du zum Pflanzenexperten, ne? Und dass da keine Zecken dran sind und sowas. So, im Winter hervorragend Pulverschnee, großartig. Musst nur darauf aufpassen, dass es kein verharschter Altschnee ist. Und auch großartig, wenn man sich überlegt, klappt hervorragend, kommt aber keiner drauf, Steine. Musst du nur darauf achten, dass die wirklich glatt sind. So, und jetzt kommt next level. Und zwar habe ich zum Beispiel kein Trinksystem mehr. Also bei mir, ich trinke unterwegs aus ganz normalen PET-Flaschen. Das heißt, da habe ich dann so einen Flaschenhalter am Rucksack, wo die Flaschen reinkommen. So, und ich nehme mir einen zweiten Schraubverschluss mit. In diesen Schraubverschluss bohre ich ein Loch. So, dann mache ich die Flasche voll und damit kann ich mich nicht nur duschen, sondern das funktioniert auch als Outdoor-Bidet. Also du spritzt dir quasi den Hintern sauber und das heißt im Fachbegriff in den USA tatsächlich Ass Blaster.
Oh, schönes Wort.
Siehst du? Tatsächlich AZ, Ass Blaster. So, und damit bist du komplett frei von Klopapier und ja, also das ist Next Level. Und für die Frauen natürlich, du kannst dann für das kleine Geschäft, nur kleines, kannst du das P-Rack mitnehmen. Muss man sich aber nicht kaufen, das klappt also jedes normale Bandana, Pipapo. Ich habe auch schon mal also ich verliere die immer, weil die hängen bei mir, diese P-Racks, hängen immer mal im Rucksack, ne? Und in meiner Not muss ich dann schon Spüllappen aus der Drogerie nehmen, weil ich meinen P-Rack verloren. Also jedes irgendwie Baumwolltuch, Pipapo geht da. Also das wird... ist auch gar nicht so unhygienisch, wie man denkt, ne? Hast ja wahrscheinlich deinen letzten Podcast gehört, wird da also zum Trocknen an den Rucksack gehängt, UV-Strahlen in der Sonne drauf, ist keimabtötend.
Oder spülst es aus, wenn es warm jetzt ist, ne?
Ja. Oder sagen wir mal so, es stinkt entweder gar nicht, aber in keinem Fall stinkt es mehr als du selber als Langstreckenwanderer.
Das sind wir beim nächsten Punkt, ja?
Ja.
Bei den Gerüchen. Und das Gute ist ja, wenn man dann alleine unterwegs ist, ist tatsächlich so, oder? Dann, wobei, selbst wenn du zu zweit, zu dritt unterwegs bist, stinken alle.
Also, auch das Lieblingsthema. Also ich werde halt immer, also es ist sehr kurios, weil gerade als Frau nehmen mir die Leute das immer übel, wenn ich halt so exzessiv über Hiker-Stink rede. Also von Frauen erwartet man das nicht. Also Männer dürfen eher stinken. So Frauen ist das, so und tatsächlich, ich habe also überhaupt kein Deo dabei, weil bei den Touren, die ich mache, ist das einfach... Da würde jedes Deo versagen. Also ich laufe ja in
und
der
wäre Regel, dann auch zu viel Gewicht, weil darauf guckst du ja auch sehr.
Genau, es wäre ja auch zu viel Gewicht. Ja. Und dann kriege ich immer so haha, so tolle Tipps. Ja, ich nehme Marino-Unterwäsche und die ist ja geruchshemmend, wo ich Leute, also ihr seid noch nie richtig wirklich lange gewandert, weil ich habe ja nur alle jeden siebten Tag einen Ruhetag. Dazwischen ist halt Waschen entweder gar nicht oder maximal Katzenwäsche im Bach angesagt. Und da versagt jedes noch so teure Merino-Shirt. So, also das heißt, man muss sich einfach damit abfinden, du stinkst einfach. Es ist halt leider so. Und das Gute ist, und das ist jetzt wirklich sehr kurios, aber ich sag's mit dem Augenzwinkern, aber es ist wirklich ernst gemeint. Also du gehst geruchstechnisch als Langstreckenwanderer zurück auf Steinzeitniveau. Das heißt, mein Steinzeithirn signalisiert mir, also ich rieche mich überhaupt nicht. Ich rieche auch meine Wanderkollegen nicht, obwohl die genauso stinken wie ich, weil halt das Steinzeithirn sagt, oh, schon alles deine Kumpels, Freunde, Clan, Sippe, ist alles okay, ne? So, aber wehe dem, es kommt ein Wochenendwanderer vorbei. Den rieche ich aus 100 Metern Entfernung am Weichspüler in den Klamotten. Also der Geruchssinn von Wanderern schärft sich total. Und das ist eigentlich das Schlimme, dass wir in unserem Hygienebedürfnis, was ja auch wirklich gut ist, also mit der Hygiene sind ja auch Krankheiten verschwunden und, ja. Aber tatsächlich sind wir zu sauber geworden. Also da wird also jeglicher Körpergeruch irgendwie unterdrückt, obwohl das ja Bodenstoffe sind, also sexuelle Anziehung oder sowas funktioniert ja über Gerüche auch. Und den wir alles wegdesodorieren, das ist auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Also muss es nicht jeder so stinken wie ein Thru-Hiker irgendwie im dritten Monat des Thru-Hikes. Aber unsere Vorfahren, die haben sicherlich auch nicht geduftet nach Lenore und Perwoll oder sowas, ne?
Muss ich natürlich jetzt reingehen, wo du das gerade schon benutzt hast, das Wort sexuelle Anziehung. Ja, also wie ist denn das dann auf einem Hike, wenn du da schon aus der Entfernung jemanden ausmachst, der so ähnlich riecht wie du? Oder wo du denkst, ach, das ist auch jemand, der lange unterwegs ist.
Also du wirst lachen in den Shows. Es war wirklich kurios, weil Fans sind dann irgendwie, also spätestens nach dem ersten Teil der Show, so hemmungslos, dass ich also wirklich fast immer die Frage gekriegt habe in den Shows, wie ist es eigentlich mit dem Sex draußen unterwegs? Das treibt die Leute wirklich um. Und Reinhold Messner trauen die sich einfach nicht zu fragen. Ich verstehe gar nicht, warum. Ne?
Kommt der Yeti ins Spiel?
Kommt der Yeti. So, also ich kriege die Frage, ich beantworte die auch mit großer Offenheit, aber auch wieder sehr unromantisch. Also, wie ist es mit dem Sex draußen? Punkt Nummer 1, du hast eigentlich keine Zeit dafür. Weil, also bei mir ist ja der Proviant komplett abgezählt. Also ich weiß ja, ich komme nur einmal die Woche in die Stadt. Das heißt, ich laufe da los mit 6 Tagen Proviant und der muss jetzt bis zum 7. Tag reichen. Wenn ich jetzt mit irgendwelchen Hanseln da anbandeln will und womöglich irgendwelche...
Zu viele Kalorien verbrennst
du. Welche Aktivität oder sowas, das geht auf die Zeit, ne? Und wenn ich zu langsam bin, dann geht mir der Proviant aus. Und frage einen Thru-Hiker, was ist dir wichtiger, Essen oder Sex? Die Frage ist eindeutig, Essen, ganz klar, ne? Also da gibt's nichts, du hast, also einfach fällt hinten runter, weil du hast keine Zeit. So, wenn du jetzt, Punkt 2, du liegst also abends in deinem Zelt, jetzt hättest du endlich Zeit. Da ist vielleicht auch jemand... Aber dann denkst du dir, ich muss ja morgen schon wieder 30 bis 35 Kilometer brauchen. Ich brauche jetzt irgendwie meinen Schönheitsschlaf. Und übrigens tut mir alles weh. Also du bist schlichtweg viel zu müde. Du liegst in deinem Zelt und du willst schlafen, aber ganz eindeutig eher alleine. So, wenn du immer noch nicht genug hast, also wenn du sagst, ja, das würde ich jetzt körperlich noch schaffen, musst du dann überlegen, Punkt 3, haben wir gerade drüber gesprochen, weder du noch jeglicher potenzielle Sexualpartner haben sich ja die gesamte letzte Woche auch nur ansatzweise gewaschen. Und nicht nur der oder die müffelt, sondern auch die gesamte Ausrüstung, auf die ich dann rumtollen würdest, ne? Und wenn ich mir so anschaue, es gibt also ganz zauberhafte Fotos von mir, wo ich mit so einer regelrechten Dreckschicht überzogen bin, so in der Wüste. Also ich kann den Dreck dann so abrubbeln. Das heißt, Sex bei Thru-Hikern ist jetzt weniger eine schlüpfrige, sondern eher eine klebrige Angelegenheit. Also weil du schlicht und diese Dreckschicht auf dir drauf hast. So, und dann... Punkt 4, bin ich ja ultraleicht unterwegs. Das heißt, mein Zelt ist relativ überschaubar. Da passt zwar ich noch rein, aber ich bin 1,94, 90 Kilo Lebendgewicht. Nehme ich da jetzt dich noch mit rein zum Beispiel, ja? Das wird einfach verdammt unübersichtlich, ne? Also du hast da also schlichtweg keinen Platz, weil in dem Moment, wo du an die Zeltwand kommst, hast du das ganze Kondens am Hintern oder so. Also es ist ja ganz furchtbar. So, wenn du dann Punkt 5 auf die Idee kommst, aha, dann draußen, ne? Entweder ist es dann zu kalt, wie jetzt im Winter, oder im Sommer ist schlichtweg hast du zu viele Viecher, die dann irgendwie, während du abgelenkt bist, also sich an dir verlustieren. Einziger Vorteil ist, Zecken, die es ja gerne warm und feucht mögen und sich so in Körperhöhlen verstecken, wo du als Alleinwanderer nicht hinkommst, da ist der Vorteil, wenn du dann jemanden gefunden hast, dann kannst du anschließend dich gegenseitig auch Zecken absuchen. Aber eines kann ich sagen, Christo. Wenn du dich dann trotz all dieser jetzt so in blühenden Farben geschilderten Hindernisse überwindest und es tust, dann, Christo, dann ist es grandios.
Sprichst du da aus Erfahrung?
Also eine Gentlewoman genießt und schweigt, aber ich schwärme aus Erfahrung, ja.
Keine Blutegel. Ja, im also, Spiel gewesen.
Keine Blutegel.
Ich spiele jetzt ein bisschen drauf an, auf ein so ein Tierchen, was du auch an dir dran hattest, jetzt in diesem Jahr, ne? Zuhauf, Blutegel. Also da gibt's ja auch Stellen, da will man die nicht haben.
Ja, also generell, also die Frage ist ja, also wenn wir jetzt auf die Tierchen kommen, also ich werde ja immer so gefragt, so, ja, hast du denn keine Angst vor Bären und Klapperschlangen? Und ich denke mir so, nö, also weil bei denen stehe ich ja nicht auf der Speisekarte. Also die meisten Wildtiere sind ja total scheu. Also ja, du kannst irgendwie so ein Problembären über Weg laufen, kann in die Hosen gehen, aber das ist jetzt eher unwahrscheinlich. So, meine größte Sorge sind Viecher, bei denen ich auf dem Speiseplan stehe. Also das sind Stechmücken, Bremsen, Zecken, Blutegel. Also weil da, die finden mich wirklich ausgesprochen lecker. Und das kann auch gesundheitliche Probleme geben. Also, wie du ja sicherlich weißt, also Zecken sind die Tiere, für die ich am meisten Angst habe, weil die übertragen natürlich nicht nur FSME, bin ich natürlich gegen geimpft, aber die übertragen auch Borreliose und da gibt's halt noch keine Impfung dagegen. Das heißt, ich habe bereits 2 Hardcore-Borreliose-Behandlungen hinter mir und das ist nicht schön. Da gibt's also nur spezielle Antibiotika, die du nehmen musst, also wo ich also mit chronischem Durchfall drauf reagiere, das ist echt ätzend. Also da gehst du am Zahnfleisch mit so dem Zeug.
Und was tust du, um Zecken zu verhindern, dass sie dich beißt?
Also erstens, dich halt ständig absuchen. Die Zecken müssen ja eine gewisse Weile saugen, bis sie das Zeug übertragen. Blöd ist halt nur, Zecken, wie schon gesagt, mögen es gerne warm und feucht. Das heißt, die saugen sich bevorzugt fest Kniekehlen, Achselhöhlen, unter den Brüsten, Zehen, Zwischenräume, also alles, wo es warm und feucht ist. Und die meisten dieser Sachen kannst du jetzt nicht so wirklich gut als Alleinwanderer einsehen. Ich habe jetzt schon ein bisschen Übung, ich kann die also ertasten und zur Not muss man die halt abkratzen, ist jetzt nicht wirklich lehrbuchmäßig, aber besser als nichts. So, und die gute Nachricht ist auch, also nicht jede Zecke ist infiziert und auch nicht jeder Zeckenbiss einer infizierten Zecke führt zu einer Infektion. Das Immunsystem kann das auch noch totschlagen, aber trotzdem, also ist es mir halt schon 2-mal passiert, dass ich halt zum Arzt gegangen bin, der guckte sich das an. Also wenn du halt am Tag 20 Zecken von dir runterziehst, dann sagt der Arzt irgendwie, also da sind sicherlich ein paar dabei gewesen, das ist einfach jetzt zu viel, wir hauen jetzt ein Antibiotikum drauf. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der wegen einem Zeckenbiss jetzt dann sofort ins Krankenhaus rennt, aber wenn du halt in so ein Nest fällst, ja, dann ist das ein bisschen schwierig. Apropos Nest fallen, das Schlimmste, was ich hatte, also auch albtraumartig, da war ich, wo war ich denn da? Ich war in Belgien. Belgien, Niederlande, Frankreich, da die Ecke. Und ich wache morgens auf und ich bin übersät mit Pusteln. Also wirklich übersät, der ganze Arm hoch. Und ich bin völlig in Panik verfallen, weil ich habe gedacht, also ich habe ja schon alles durch, ich dachte, das wären jetzt Flöhe. Flöhe kriegt man als Wanderer auch ab und zu mal. Das kommt oft durch streunende Hunde oder sowas. Also, dass du halt Tieren zu nahe kommst und die überspringen dann auf dich und du bist dann quasi der Zwischenwirt. Und Flohbisse kann man dadurch erkennen, dass die immer so in Dreierkonstellationen kommen. Die machen so hops, hops, hops und dann hast du immer so Straßen. So, aber meine ganzen Arme waren eine Straße. Also, ich sah aus wie die Beulenpest. Und blöderweise hatte ich für den Abend eine Unterkunft, so eine Privatunterkunft reserviert. Und ich dachte, scheiße, wenn ich jetzt da so auftauche, so Beulenpestmäßig, die lassen mich ja gar nicht einchecken. Was mache ich denn nun? Ne? Und ich war felsenfest auf dem Trip, das sind Flöhe. Und dachte, wie kriege ich jetzt die Viecher wieder los? Habe ich die jetzt im Schlafsack? Was tue ich denn jetzt? Und bin glücklicherweise in eine Apotheke gegangen. Das war französischsprachiges Ausland, ich glaube, also wie schon Frankreich oder Belgien. Und hab das, also schamvoll, der Ausländer kannst du machen, ne? Also da meine Arme gezeigt, ne? Und dann rannte die gute Apothekerin da los und kam dann irgendwie so mit ihrem Handy wieder an und pipapo und zeigte mir das Rätsels Lösung, die zwar auch blöd war, aber jedenfalls mir eine Sorge genommen hat. Ich war also nicht Flöhen zum Opfer gefallen, sondern Eichenprozessionsspinnern. Das war also ein Ausschlag, von denen ich hab dann wieder mal wie üblich wild gezeltet, hab mich durch das Unterholz geschlagen und hab dann halt immer so mit den Ellbogen diesen hier gemacht, um durch das Gebüsch zu kommen. Und dabei habe ich halt diese Haare abbekommen. Und ich hatte noch wahnsinnig Glück, dass ich die anscheinend nicht eingeatmet habe, weil das kann ja ganz schlimme allergische Reaktionen auslösen.
War vor einigen Jahren in Deutschland auch relativ ein Thema und oft gewarnt auch, ne? In so Wäldern sieht man manchmal.
Genau. Ja. Und das war mir echt eine Lehre. Also ich sah grauenvoll aus. Es hat wirklich Tage gedauert, bis es weg war. Aber besser als Flöhe oder Bettwanzen. Die sind also noch üblicher. Das hatte ich auch schon alles irgendwie durch. So, und aber du willst immer auf die Blutegel, ne?
Ja, Blutegel, das ist ja wirklich schon was, da steckt der Ekel ja fast schon im Wort bei Egel. Ja, ich weiß nicht, ob es da eine Korrelation gibt, ehrlich gesagt. Aber das ist ja was, wo wir uns dann doch schon ein bisschen vor Ekel manchmal, also vor Viechern, die sich so festsaugen. Wie tun die das? Wo tun die das? Warum tun die das?
Also erstmal, ein Langstreckenwanderer verliert jegliche Hemmung und jegliche Scham, ne? Also für mich sind Blutegel auf der Skala jetzt, was ich jetzt schlimm finde unterwegs, also gar nicht so hoch oben. Weil Blutegel übertragen keine ansteckenden Krankheiten, also sind jetzt nicht so dramatisch, wie das jetzt Zecken wären oder Eichenprozessionsspinner, die halt schlimme allergische Reaktionen auslösen können.
Werden ja manchmal medizinisch eingesetzt sogar.
Genau. Ja. Das Problem bei den Blutegeln ist nur, also die kommen über die Schuhe. Das heißt, die robben sich dann hoch. Und das ist auch gleichzeitig das Mittel, wie du es verhinderst. Also wenn du die Schuhe einfach mit Insektenschutzmittel oder anderen extrem riechenden Sachen einsprühst, dann kommen die nicht. Das Problem ist, oft sehe ich vorher nicht, bin ich jetzt im Blutegelgebiet, und bis ich dann gerafft habe und sprühen kann, sind die halt schon an mir dran. So, und die kannst du auch relativ einfach abziehen oder, das Problem ist halt, du siehst relativ glitschig und die werden halt auch länger beim Ziehen. Und Hauptproblem ist, damit die gut saugen können oder Blut saugen können, geben die ein gerinnungshemmendes Mittel ab. Das heißt, die Wunde blutet dann halt ewig nach. Und damit habe ich mir auf meiner Tour jetzt in Japan und Australien, also in beiden Ländern gab es Blutegel, total die Ausrüstung versaut, weil irgendwie so ein Viech übersiehst du immer. Und ich bin halt morgens immer in meiner eigenen Blutlache aufgewacht. Es ist wirklich krass. Also du machst die Augen auf, das Erste, was du siehst, ist eine Blutlache. Da machst du die Augen gleich wieder zu und denkst dir nach. So, und der Gipfel, soll ich noch einen draufsetzen? Oder
wollen wir den
Hörern noch was zumuten? Also der Gipfel, also der Tiefpunkt meiner Japan-Tour war dann, also nachdem ich mir also schon die Blutegel von allen möglichen Körperteilen runtergezogen habe, ne, dachte ich, okay, ich immer so, Christine, ja, übertragen keine Krankheiten, alles nicht so schlimm. So, da sitze ich also beim Abendessen, ich hatte furchtbar Durst, weil es ja total heiß dort, ne, hole meine Flasche, mach die auf, nehm einen tiefen Schluck, ja, und ich hatte übersehen, dass ich unter dem Schraubverschluss der Trinkflasche ein Blutegel versteckt hatte. Und kaum hat der natürlich Hautkontakt bekommen, hat er sich in der Mundhöhle festgesaugt. Krass, du wirst ganz blass um die Nase. Er tut so, als aber lacht er wirklich. So, und ich bin hart im Nehmen, ne? Aber diesen Blutegel, also erstmal musst du den zu fassen kriegen und die sind ja so glitschig und ziehen sich dann so. Also den dann wieder aus der Mundhöhle raus zu expedieren, das war auch für mich ein Highlight dieser Tour, ja.
Hast du geblutet dann auch?
Merkst du im Mundhöhle,
wenn du
ratzfatz zu, ne? Ja. Also die sind, du musst unterscheiden zwischen Sachen, die einfach nur eklig sind und unangenehm, und Sachen, die wirklich gefährlich sind. Und das Schlimme ist, das sehe ich bei meinen Followern immer, die das falsch einschätzen. Also Blutegel oder würden mich jetzt nicht abhalten, irgendwo hinzuwandern, aber irgendwie sowas wie zu Zeckenbefall, das, was wirklich gefährlich werden kann, ist dann schon schlimmer. Also du musst einfach gucken, ist das nur blöd oder ist das wirklich gefährlich?
Du hast schon angekündigt, dass es unromantisch wird, und da sind wir mittendrin. Dass wirklich, ja, viel unangenehm ist, viel, ja, vielleicht auch nicht so läuft, dass die Leute sagen, ja, da hätte ich aber Bock drauf, da will ich auch hin. Jetzt machst du es ja aber trotzdem immer wieder, ja, du gehst da immer wieder hin und erzählst auch gerne davon, was nicht so schön ist. Was ist denn schön beim Weitwandern? Oder findest du die Schönheit in dieser Hässlichkeit?
Also Christopher, jetzt am Ende, ja, also wo wir jetzt schon zwei Drittel mit dem Podcast durch sind, stellst du die Frage, über die ich 3 Stunden reden kann. Also, was du beim Wandern lernst, sage ich immer plakativ, ist die Senkung der Glücksschwelle. Wir sind ja eigentlich total hochgezüchtet. Also wir, je älter wir werden, je mehr Geld wir verdienen, desto mehr steigen unsere Ansprüche. Ne? Und du willst dann plötzlich schicke Wohnung, tolles Auto, die Yacht oder weiß nicht, es muss immer mehr sein. Und Wandern zwingt, also gerade Langstreckenwandern, zwingt dich halt, dich total zu reduzieren auf das absolute Minimum. Und du stellst plötzlich fest, wie wenig du eigentlich brauchst, um zu überleben und auch um glücklich zu sein. Und das erdet einen total wieder. Also das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt nicht gerne mal schick essen gehe oder in einem schönen Bett liege oder auch eine schöne Wohnung habe oder so, ne? Aber dir wird halt klar vor Augen geführt, du brauchst es eigentlich gar nicht. Und das macht einen total glücklich. Also ich kann das alles total genießen, wenn ich es habe, aber ich brauche es nicht. Und wenn wir jetzt mal auf diese Ekelthemen wieder zurückgehen, da habe ich ein schönes Beispiel für. Wenn du jetzt heute Morgen aufgestanden bist, dann nehme ich jetzt mal stark an, dann bist du aufgestanden aus einem Bett mit einer weichen Matratze und du hattest wahrscheinlich so eine Federbettdecke, ne?
Du wirst lachen, ich schlafe seit 3 Monaten draußen auf der Terrasse. Falscher Ansprechpartner. Aber es war zumindest eine Matratze, da hast du vollkommen recht. Und ich habe sogar eine Daunendecke da draußen, das ist nur einfach an der frischen Luft.
Siehst du, also du hast, oder die meisten Menschen werden halt ein Bett haben, ne? Und dann kannst du halt morgens als erstes, um wach zu werden, kannst du dich unter eine warme Dusche stellen. So, und das würdest du mir jetzt normalerweise nicht erzählen, weil das ist eigentlich ganz normal. Wenn ich jetzt unterwegs bin, liege ich halt in meinem müffelnden Zelt, es müffelt aber glücklicherweise nach mir, deswegen ist es nicht so schlimm, so auf so einer ganz dünnen Isomatte, die voller Blutflecken ist, von den Blutegeln, ne? Und waschen kann ich mich in der Wüste halt gar nicht, also maximal einmal die Woche und ansonsten halt vielleicht irgendwo mal in einem Bach irgendwie Katzenwäsche oder sowas. Das heißt, ich kann mich diese ganze Woche auf diese eine Dusche an meinem Ruhetag freuen. Und wenn ich dann unter der Dusche stehe, auch noch warmes Wasser und wohlduftendes Duschgel. Und ich sehe quasi, wie der ganze Dreck so in den Abfluss verschwindet. Dann stehe ich da und ich könnte schreien vor Glück. Und das meine ich, das erdet dich total und all die Sachen, die dir vorher so ganz normal waren, kriegen plötzlich eine ganz andere Bedeutung und machen dich glücklich. Und das nimmst du halt auch mit in den Alltag. Also weil ich halt weiß, egal wie schlimm das jetzt kommt, du hast mich ja nach meinem Geschäftsmodell gefragt, ne? Also auch wenn kein Mensch mehr meine Bücher kauft und meine Shows geht, ist mir völlig wurscht, weil ich kann mit ganz wenig leben und glücklich sein. Also ich brauche nicht viel.
Ich habe mal einen Vortrag gehört von so einem hochdekorierten Professor, der Glücksforschung betreibt und so weiter, der letztlich das auch, die Frage, was ist eigentlich Glück, auf einen sehr schönen, einfachen Satz runtergebrochen hat. Niedrige Erwartung. Ja. Und das ist ja genau das, was du sagst.
Exakt. Also das ist das Problem. Also weil halt die Erwartungshaltung heute in dieser total zivilisierten Gesellschaft immer weiter steigt. Also mit Status, mit Einkommen. Und das Schlimme ist, die Glücksforschung, das wirst du dann ja auch bei ihm gelernt haben, dass die Leute mit zunehmendem Alter immer unglücklicher werden, weil mit zunehmendem Alter verdient man immer mehr und die Ansprüche steigen immer mehr. Und deswegen ist es halt toll, rauszugehen und sich da wieder zu erden. Auch wieder ein kurzer Zwischenstopp. Ich weiß, du machst ja sehr viel mit Mikroabenteuer, ne? Und gehst da auch mal so einen Tag wandern und sowas. Und meine Lektorin hat mich früher mal gefragt, ja, wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Wandern und Langstreckenwandern? Und ich habe dann also ewig geguckt, wie kann ich das finden und gibt es da irgendwie eine Definition? Gibt's nicht. Aus meiner Sicht ist die Definition eine psychologische. Und zwar Wandern ist immer toll. Also selbst wenn du nur 2 Stunden raus bist, immer toll an die frische Luft, durchlüften, neue Gedanken. Aber Langstreckenwandern kann dazu führen, dass du wirklich deine Werte, deine Ansprüche veränderst. Also du musst eine gewisse Zeit dich reduziert haben, um wirklich zu lernen, hey, ich brauche die Yacht, das Auto, die schicke Wohnung nicht. Ich kann mit ganz wenig Ausrüstung auch Wochen, Monate unterwegs sein. Und nur dann, wenn du das wirklich über einen längeren Zeitraum gemacht hast, das können für einige, kann das einfach nur ein Jakobsweg mit 3 Wochen sein. Für mich war es 5 Monate Mexiko, Kanada. Erst wenn du das wirklich über einen langen Zeitraum erlebt hast, verlierst du auch diese Zukunftsängste, dass du halt weißt, nee, selbst wenn ich jetzt arbeitslos werde oder ich kein großes Einkommen mehr habe, also ich brauche so wenig.
Weil sich's dann erst als Haltung manifestiert, genau, und nicht nur genau. So ein kleiner Ausflug ist.
Genau. Ja. Wovon, das heißt jetzt nicht, dass wir keine kleinen Ausflüge machen, sondern das ist immer toll, du kannst ja immer so ein bisschen reinschnuppern. Aber wirklich, der Unterschied ist zwischen Wandern und Langstreckenwandern, ist erst mit so einer Langstreckenwanderung ändert sich deine Anschauung.
Wandern ist ja dein Leben. Also das ist ja mehr deines Alltags ist ja, dass du draußen unterwegs bist und wanderst, oder?
Ja, ich bin ja jetzt im Urlaub quasi bei dir. Ne? Ja. Also auch wenn das Buffet hier zu wünschen übrig lässt.
Einen Apfel und eine Banane haben wir hier aber vor Christine stehen, damit wir das nur den Hörerinnen und Hörern einmal beschreiben. Nein, also aber es ist zumindest gesund.
Also, aber tatsächlich Spaß beiseite, weil wenn Leute so auf mein Leben also schauen oder auf meine Wanderungen, dann kommt man so, ja, warum fährst du denn jetzt nicht in den Himalaya oder zumindest in die Alpen und spektakuläre Landschaft und dann her? Und oder die klassische Frage, warum fährst du nicht nach Norwegen oder Schweden? Also ich hasse Skandinavien zum Wandern. Ne? Da sage ich immer, ja, also warum soll ich denn freiwillig in ein Land fahren, wo die Tafel Schokolade 5 € kostet? Und wo es andauernd kalt ist und lauter Mücken kommen? Weil die meisten Menschen gucken aufs Wandern aus einer Urlaubsperspektive. Das heißt, Urlaub ist dann definiert aus dem möglichst großen Kontrast zu ihrem Alltag. Also wenn du möchtest dann was möglichst Spektakuläres, Atemberaubendes, möglichst weit weg. So. Aber für mich ist ja Wandern nicht Urlaub, sondern es ist mein Alltag. Und deinen Alltag versuchst du dir ja auch so effizient wie möglich zu gestalten, wie das irgendwie geht. Also nehmen wir mal an, suchst dir eine Wohnung. Versus du suchst dir ein Hotel im Urlaub. Im Hotel, das im Urlaub, das muss spektakulär sein, luxuriös, pipapo, weil Urlaub. Deine eigene Wohnung, die sollte möglichst verkehrsgünstig liegen, preisgünstig sein, Platz haben für eine Waschmaschine, pipapo. Und genau so suche ich mir meine Wanderung aus. Ich brauche jetzt gar nicht spektakulär, habe ich genug, ne? Sondern ich will halt möglichst günstig, ich komme da gut hin, es macht mir das Wandern einfacher, das ist mir halt mein Alltag erleichtert.
Ein Aspekt ja auch jetzt gerade bei den Trails in Asien war ja auch der kulturelle Aspekt, ne? Also wenn wir den nochmal entgegenstellen zu dem Naturspektakel, was dir gar nicht so wichtig ist, aber dass da so kulturell ein bisschen was passiert, ist dann schon interessant, oder?
Also ich persönlich, ich wechsle ja immer ab, also weil es halt auch mein Alltag ist. Das heißt, ich wechsle ab zwischen Wildniswegen und Kulturlandschaft oder zwischen Hitze und Kälte oder zwischen einfachen, technisch schweren Wegen und so weiter. Das ist, ich finde, es gibt da kein besser oder schlechter. Es ist halt einfach anders. Und ja, ich möchte das halt einfach, dass mir nicht langweilig wird, abwechseln. Und natürlich hat es in Japan total reingespielt. Generell Asien. Ich wollte Wandern in einer komplett anderen Kultur erleben. Und davon habe ich leider viel zu viel abgekriegt. Weil andere Kultur, über das Thema haben wir noch gar nicht gesprochen, Christo. Also jetzt muss
Wanderkultur in Asien.
Nein. Was ist noch das Problem beim Wandern? Hast du gar nicht angesprochen. Essen.
Ja.
Und das war ein Riesenproblem in Asien. Also Essen.
Weil du kein Sushi magst, oder?
Ich liebe Sushi.
Dann gibt's aber auch nicht am Wanderweg ständig. Ne?
Doch, nein. Lass mich, ich muss mal kurz erklären. Also was so eine Wanderung zum Erfolg macht oder auch zum totalen Misserfolg, ist größtenteils Essen. Also Landschaft ist gar nicht so wichtig. So, also wenn du halt die ganze Zeit wie in Norwegen dir gar nichts leisten kannst oder nur beschissene Schokolade, die auch noch 5 € kostet und du musst dir alles vom Mund absparen, das kann dir so die Laune vermiesen. Ne? Also Essen ist ganz wichtig. So, und Japan oder überhaupt Asien hat das Problem, dass das Essen eigentlich unglaublich lecker ist. Also es gibt wirklich in jedem Laden irgendwie Sushi, bloß das Zeug ist nicht haltbar. Vor allen Dingen nicht bei 30 Grad im Schatten und 80% Luftfeuchtigkeit. So, das heißt, es war unglaublich schwer, irgendwas zum Mitnehmen zu finden. So, und normalerweise kriege ich die Kalorien über Schokolade. So, in Japan gibt's aufgrund der Hitze oder auch auf kulturellen Geschichten halt keine Schokoladenkultur. Die haben, wenn überhaupt Schokolade, maximal in 50 Gramm Tafeln. Das ist also eine Mengeneinheit, da fange ich erst gar nicht an zu kauen. Das inhaliere ich ja quasi, ne? Und dazu schmilzt das auch, du kannst es gar nicht mitnehmen. Also es war wirklich furchtbar. Wo kriege ich meine Kalorien her? Ich war da ständig unterzuckert. Und musste dann erstmal mühevoll rausfinden, was ist denn so ein Wandersnack in Asien? Also was essen die da, ne? Und Wandersnack in Asien ist, das habe ich dann also begeistert gepostet auf Social Media. Ein klassischer Wandersnack in Japan sind getrocknete Sardinen mit Mandelsplittern. Mhm. Und meine Fans irgendwie so, oh,
Jetzt das nicht so süß, aber auch gar nicht so schlecht.
Das verwende ich doch als Hundeleckerli, wo ich sage, naja, futter deinem Hund doch mal, die Leckerli ist weg. Also kann man tatsächlich essen. Ist ein bisschen krass, weil die starren dich so an, die haben so überproportional große Augen. Das ist so ein bisschen schwierig. Oder halt getrockneter Tintenfisch ist dort auch ganz beliebter Wandersnack. Und da musst du erstmal draufkommen und dich auch damit anfreunden, was man da halt so isst. Das hat sich echt bei mir auf die Laune geschlagen, wenn ich auf Schokoladenentzug komme, ja. Das ist, ich habe ja früher geraucht, war einfacher, als wenn ich Schokoladenentzug machen muss. Da kriege ich echt schlechte Laune, ne? Also das ist schwierig.
Was ich so fies fand in Japan, wenn du da wandern warst und auch länger wandern warst und dann kommst du irgendwo hin, wo dann doch ein Restaurant ist, ein schönes. Und das ist ja so lecker, es gibt Sushi, alles. Aber du musst vorne die Schuhe ausziehen in so einem richtig schönen traditionellen Restaurant. Und das will eigentlich keiner.
Ja, sage ich dir, die Japaner selber schulden, aber das ist, aber es geht noch weiter. Also wenn du dann in dem Moment, wo du Schuhe ausziehen musst, sitzt du ja auch dann auf diesen Tatami-Matten. So, also hinsetzen geht immer noch, ne? Aber versuch du mal dann nach 30 Tagen Wandertag und 57 Jahren Alter irgendwie da elegant wieder aufzustehen, ne? Da sitzen dann die 80-jährigen Omas neben dir so, und dann komme ich mit meinen 1,84 und total Muskelkater und versuch da elegant unter reger Anteilnahme aller Japaner um mich herum da elegant wieder hochzukommen. Also das war auch schon eine Herausforderung, ne?
Was ist so dein Lieblings- oder Hauptessen, wenn du unterwegs bist, mit dem Gaskocher arbeitest?
Das ist eigentlich in allen Ländern gleich, das sind irgendwelche Tütengerichte. Gibt's also fast überall, außer spannenderweise in Frankreich, die sind so elitär mit dem Kochen. Da gibt's keine sowas wie, also kennt man hier aus dem Supermarkt so Maggi-Pasta-Snack, Knorr, Linseneintopf. Also Maggi ist völlig wurscht, die gibt's halt in allen Ländern, heißen dann irgendwie USA Lipton Side Dishes. Also selbes Prinzip, halt irgendwie halbe Liter Wasser, Tüten halt reinkippen, ein paar Minuten kochen. Und dann essen. Also ich esse, also das sehen die Leute auch immer verkehrt, also ich esse zwar alles Mögliche, aber ganz bestimmt keine dehydrierte Astronautennahrung aus dem Trekkingladen. Also A, weil zu teuer und nicht geizig. Und B, gibt's unterwegs nicht. Ich komme ja maximal an so Tante-Emma-Leien oder sowas vorbei. Das heißt, bei mir gibt's halt nur das, was es irgendwie auch im Supermarkt gibt. Und auch das war in Asien ein Problem, weil da gibt's halt diese komischen Ramen-Nudeln. Ich meine, ich habe nichts gegen Ramen-Nudeln, aber isst du mal monatelang nur Ramen-Nudeln, weil die sind auch nicht besonders kalorienhaltig. Und Ramen-Nudeln halt mit getrocknetem Tintenfisch, also es war kulinarisch echt schwierig, ne?
Und das aber kulturell interessant, so kamen wir drauf.
Ja, wovon ich auch sagen muss, sehr, sehr spannend, ich bin ja dann auch mehrfach hingefahren, aber ich fand es ein bisschen frustrierend, weil ich halt von der Kultur wenig verstanden habe. Also zum Beispiel, mein Hobby ist ja europäische Kunst- und Kulturgeschichte, ne? Ich bin Expertin im Heiligen Raten. Also setz mich an der Kirche ab und ich kann dir genau sagen, das ist der heilige Aloysius oder die heilige Agathe oder Pipapo. Also das habe ich halt total gelernt, ne? Das ist super, das kann ich alles dechiffrieren. Und das war ein Problem in Asien, weil du stehst da, das ist nicht deine Kultur, nicht deine Religion. Und ich glaube
nicht mal die Schriftzeichen verstehst du.
Genau, gar nichts, ne? Und das war halt sehr schwer, weil ich glaube, mir sind viele Sachen einfach entgangen, weil mir gar nicht klar war, was das jetzt bedeutet. Also eine Kirche kann ich mit meiner Kultur, mit meinem Background entziffern. Einen buddhistischen Tempel oder einen daoistischen Tempel eben nicht. Und das fand ich sehr schade, obwohl ich mir sehr viel angelernt habe. Also wie man das, aber trotzdem ist natürlich der Wist, so kriegst du da viel, viel weniger mit als hier in Europa.
Ja, aber um so interessanter natürlich da den Horizont zu erweitern, ne? Und sich das anzuschauen und mal irgendwo neu reinzugucken, in so eine neue Welt.
Natürlich ist halt dann nur frustrierend, wenn du halt du recherchierst das dann und kommst wieder nur auf japanische Seiten, wo du das nicht verstehst. Und ich konnte ja auch keinen fragen, weil dort halt kaum jemand, also eigentlich so gut wie niemand, konversationssicher Englisch spricht. Also das war ein bisschen frustrierend. Sehr spannend war, also jetzt nur ganz kurzer Exkurs. Ich habe dann aber einen Trail gefunden, der wirklich grandios ist, möchte ich hier auch mal empfehlen. Das ist der Michinoku Coastal Trail. Der führt 1000 Kilometer an der Nordostküste der japanischen Hauptinsel Honshu entlang. Und hierzulande ist es den Leuten wahrscheinlich ein Begriff, weil das ist diese Küste, die durch den Tsunami 2011 zerstört wurde. Und dort wurde jetzt mit diesem Trail ein weltweit einzigartiger Trail konzipiert, der also als Memorial, also als Gedenktrail für dieses Unglück fungiert. Und da grast du halt alle Gedenkstätten ab, also jede Menge zerstörter Schulen oder Rathäuser, Informationszentren mit diesem Tsunami. Und weil der Tsunami sich halt 2011 ereignet hat, sind diese Gedenkstände alle niegelnagelneu und da ist alles Japanisch und Englisch. Und da das halt sich dieses Unglück zum Handyzeitalter ereignet hat, hast du dort jede Menge wirklich herzzerreißender Videodokumente. Und das war für mich also ein Trail, also wirklich kein Vergleich mit irgendwas, was ich jemals vorher gemacht habe. Wenn ich jetzt sage, einer der schönsten Trails, ist es etwas irreführend, weil schön würde ich das nicht bezeichnen. Es war einer der emotionalsten Trails. Seitdem bin ich so ein bisschen Tsunami traumatisiert. Also ich kann nirgendwo mehr am Strand zelten. Aber ich habe wahnsinnig viel gelernt, weil halt glücklicherweise dort alles zweisprachig war. Und das war, also dieser Trail, wenn jemand sich das also emotional auch durchhält, Wahnsinn. Also du hast eine Kombination, also eine ganz schräge Kombination aus diesen emotional extrem bewegenden Momenten. Also du hast, du gehst oft sehr, 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 sehr schockiert ins Bett. Aber du hast andererseits halt wahnsinnig leckeres Essen. Du hast eine großartige Meeresküstenlandschaft und du hast am Wegesrand jede Menge Wellnesshotels mit eingebautem Onsen, also diese öffentlichen Bäder. Also es ist eine Achterbahn der Gefühle, ne? Also du sitzt dann abends frisch aus dem Onsen mit deiner Yukata, also mit deinem Bademantel und dir werden da also Jakobsmuscheln, Austern und alle möglichen Delikatessen serviert und am nächsten Tag guckst du dir halt wieder so eine Gedenkstätte an und brichst da in Tränen aus. Es ist wirklich eine Achterbahn, ne?
Eine letzte Frage noch. Wir könnten jetzt noch stundenlang sprechen und das wäre auch sehr, sehr interessant für alle, auch für die Hörerinnen und Hörer. Aber die können ja auch gerne dann in deine Show kommen, die im kommenden Jahr läuft, gibt's viele Termine, erzählst du auch noch viel über Asien auch, glaube ich.
Unter anderem, ne? Genau, ja.
Ich möchte aber dich noch fragen, weil du auch gerade das gesagt hast, emotional, wenn es da Dinge, Erlebnisse gibt, die was mit dir machen. Du bist ja dann immer alleine. Ja, auf so einem Trail, weil du wanderst ja nicht in der Gruppe. Machst du das mit dir alleine aus? Fühlst du dich manchmal auch einsam oder wärst vielleicht dann gerade in solchen Momenten, wo du was Emotionales erlebt hast, auch irgendwo gerne mit jemandem zusammen und würdest drüber reden?
Nee, also ich bin zwar alleine, aber ich bin nicht einsam. Denn allein und einsam sind zwei wirklich völlig unterschiedliche Sachen. Und ich bin gerne alleine und nicht einsam aus einem ganz einfachen Grund. Ich mag mich persönlich wirklich gerne. Also ich bin gerne in meiner Gesellschaft. Ich brauche niemanden. Also es kommt auch rüber, ich bin ein sehr sozialer Mensch. Ich kommuniziere sehr gerne. Ich bin sehr fröhlich, sehr glücklich. Aber ich brauche niemanden. Und deswegen kann ich auch unterwegs die Sachen auch mit mir alleine ausmachen. Ja, weil ich mich halt gerne mag. Und ich hoffe, dass das auch viele andere Wanderer genauso tun.
Es ist in der Tat ja nicht selbstverständlich. Ja, weil viele ja dann auch manchmal denken, ich mache eine große Wanderung, laufen dann vor sich selber weg und merken, oh, ich habe ja alles noch dabei, so in meinem Rucksack, was mir vielleicht Probleme macht, auch in meinem Alltag, ne? Verschwindet nicht einfach nur, weil man irgendwo in der Natur unterwegs ist.
Kann man auch schon auf den Punkt bringen. Also wer loswandert, um sich selbst zu finden, hat sich eigentlich schon verloren. Also ja, Wandern kann heilsam sein, weil man sich halt total reduziert auf das Wesentliche. Aber wie du schon sagst, wenn du schon angeknackst mit so einem Päckchen im Rucksack loswanderst und dann kommen die schnarchenden Schlafsaalbewohner bis hin zu den Mamushi-Schlangen in Japan noch oben drauf, dann brichst du total zusammen unter der Last dieser Probleme und fühlst dich hinterher noch schlechter als vorher, weil nicht mal Wandern hat was
gerettet. Und bist vielleicht dann auch gerade in so einer Situation, wo so dein Kartenhaus zusammenfällst, dann alleine und wenn du dann damit nicht umgehen kannst, dann ist es schwierig, ne?
Genau.
Wobei natürlich, und das vielleicht auch nochmal ganz zum Schluss, was ist gerade wieder nochmal gesagt, man festhalten muss, man kriegt die Sachen schon für sich so ein bisschen sortiert, ne? Weil viele Reize halt von außen wegfallen. Und man kann mal wirklich auf das schauen, was wirklich wichtig ist. Ob man dann selber damit klarkommt und sich das wieder neu zusammenbauen kann, das sei mal dahingestellt. Aber dir gelingt es offenbar ganz gut.
Genau. Genau. Ich mag mich halt persönlich sehr, sehr gerne.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, Christine. Self-Love heißt das, glaube ich. Ganz neumodisch, ja, die Selbstliebe.
Self-Love, genau.
Genau. Christine, ganz herzlichen Dank für das
Gespräch.
Danke
für die Einladung und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ich werde mir deine Show auf jeden Fall angucken, haben wir gerade schon vereinbart. Du hast es für mich organisiert, dass ich da noch ein Plätzchen kriege. Und alle anderen können und sollten das natürlich auch gerne tun. Danke dir.
Tschüss.
Ja, Ja, über Christines Vortragstour haben wir jetzt zu Genüge gesprochen. Noch einmal der Vollständigkeit halber. Ich packe die Termine und den Link zu ihrer Website, auch zu ihrem Instagram-Account und ihren Büchern natürlich in den Newsletter rein, der diesen Podcast begleitet und den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com/frei-raus. Ich hoffe, euch schwirrt nicht zu sehr der Kopf. Ich hoffe, es ist ein bisschen Inspiration dabei gewesen. Vielleicht auch mal ganz schön von jemandem wie Christine zu hören, dass nicht alles rosa-rot ist da draußen, wie es ja manchmal scheint, wenn wir uns die Social-Media-Welt anschauen, wo vieles sehr rosa-rot dargestellt wird. Es tut mal weh da draußen, es ist mal unbequem, es ist mal ungemütlich, aber unterm Strich lohnt es sich jedes Mal, dahin zu gehen und aufzubrechen. Ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir, ich sage jetzt extra nicht schöne, sondern wertvolle Momente da draußen und freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst zur neuen Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. You can lean on me, 'cause hon, I'm here.